dass Plastikfolie 1847 offensichtlich eine geile Nummer war und damit ganze Räume ausgestattet werden.
Und Aquarienblumentöpfe, toll.
Und Aquarienblumentöpfe, genau. Das sind die mehr oder weniger schön schiefen Anfangstöne von Kate Bushs Song Wuthering Heights. Ich hoffe, ihr habt das erkannt.
Nee.
Ich hoffe, wir werden jetzt nicht gebannt.
Nee.
So schön.
Das hat niemand erkannt.
Nicht. Nein, ne, nee, wahrscheinlich nicht. Hier sind Steven Spielbergs Obermacker,
Elite.
Sandro und Mo. Und wir sind ja die Romantik in Person. Das sagt man uns sehr oft. Wir werden, wenn wir auf der Straße spazieren gehen, mit Rosen beworfen. Und deswegen war es natürlich vor allem dem Sandro ein ganz wichtiger Moment zu sagen, den neuen Film, die neue Verfilmung von Wuthering Heights von Emerald Fennell, die hat bei mir so hohe Erwartungen geweckt, da muss ich jetzt reingehen. Wer redet mit mir drüber? Und da ich dann sehr nett bin, habe ich gesagt, ich mach das mal eben mit. So, hier kommt unser Speedberg zu Wuthering Heights. Wir machen einen kleinen Grundabschnitt und gucken mal, wo die neue Adaption landet. Ich weiß gar nicht, wie du den gefunden hast, also insofern bin ich da schon ganz gespannt. Lass mir mal vorab zwei, drei Fragen stellen. Erste Frage, Roman, gelesen, ja, nein?
Nein.
Gut.
Ja.
Weil sich das einfach nie ergeben hat oder du sowas auch nicht liest? Oder?
Also ich lese generell sehr langsam, bin einfach nicht so der Leser. Und das alles, was ich jetzt im Nachgang zu dem Film auch vom Roman so mitbekommen habe und so, hat mich einfach auch nicht genug angesprochen, dass ich das jetzt unbedingt tun sollte. Aber du kannst mich jetzt gerne eines Besseren belehren.
Ja, ja, also das mache ich sehr gerne. Alle Bücher der Bronte-Schwestern sollte man einmal gelesen haben, wenn man denn das Lesen an sich mag. Denn also vor allem das, was Emily Bronte da geschrieben hat in Wuthering Heights, ist einfach etwas, das es so in der Form 1847 noch nie gegeben hat. Das ist eigentlich ein dunkler Gothic-Roman. Das ist ein für Leute wie uns beiden, die sich über die letzte She Passed Away-Platte freuen, wie die Schnitzel, veganen Schnitzel selbstverständlich, sollten das auf jeden Fall mal gelesen haben. Das ist schon wirklich für einen Erstlingsroman einer jungen Frau, die wohlbehütet aufgewachsen ist, ist das wirklich ein Ding, wo man sich fragt, why? Warum sind da so schlimme Dinge in deinem Kopf?
Gut, das hat man ja mit Mary Shelley auch, ne? Also fast ähnliche Geschichte. Irgendwie so ein bisschen.
Ja, genau.
Ist das nicht sogar ihr einziger Roman gewesen?
Das ist ihr einziger Roman. Sie ist auch sehr jung verstorben, leider, an Typhus, wenn ich das richtig weiß. Die anderen, ihre beiden Schwestern, haben auch Bücher geschrieben. Jane Eyre ist ziemlich bekannt. Also, wir kümmern uns aber um Wuthering Heights, 1847 rausgekommen, und es gibt eine ganze Handvoll Verfilmungen, die alle mehr oder weniger sich am Roman lang hangeln und eine Geschichte erzählen, immer natürlich aus dem Blickwinkel des jeweiligen Filmemachers. Ich habe das Buch gelesen, habe es jetzt sogar nochmal frisch gelesen dafür, weil ich nicht einfach behaupten will, dass Dinge sind, wie sie sind. Weißt du, das ist dann so lange her, deswegen. Mir hat das auch beim zweiten Mal sehr viel Spaß gemacht. Also,
ist das ein schlankes Ding oder so ein Wälzer?
Ach, das ist so eine Mischung aus schlank und Wälzer. Wie definierst du denn schlank? Also alles über 200 Seiten geht schon in Richtung Wälzer? Oder?
Ja, ich habe mich ja jetzt hier, das letzte Buch, was ich gelesen habe, ist S, und das ist für mich ein Wälzer. Oder
Also S ist ein Wälzer, ja, genau. Klar. Aber ich meine, ich rede mit dem Typen, der aus Jux Jun liest.
Einmal pro Jahr. Das ist ja okay. Aber hier in Mary Shelleys Frankenstein, das ist zum Beispiel, das konnte man schnell wegnuckeln. So.
Ja, wegnuckeln kannst du das Buch meiner Meinung nach nicht. Hm. Es ist schon, es braucht ein bisschen auch Raum zum Atmen. Aber du, würde ich dir unbedingt sagen. Hast du denn, und das ist jetzt die zweite Frage, hast du denn von den anderen Verfilmungen welche gesehen?
Ja, ich habe den von 1992 mit Ralph Fiennes gesehen und Juliette Binoche. Ja.
Den hast du gesehen, sonst keinen.
Nee, sonst keinen von den, weiß ich nicht, okay. 30 Verfilmungen da.
Ja, genau. Also ich habe den natürlich auch gesehen. von 1992. Und dann habe ich den klassischen gesehen von 1939 mit Laurence Olivier in der Hauptrolle. Dann habe ich gesehen diese zweiteilige BBC-Serie mit Tom Hardy als Heathcliff.
Oder sah ich das Thumbnail und habe mich etwas erschrocken. Ja, aber
Ja, er hat da noch nicht so ganz, also man sieht das Kernige, was er später entwickeln wird. Aber er sieht ein bisschen schwammig aus noch. Aber das hat mir durchaus Spaß gemacht. Aber man muss, also egal bei welcher Verfilmung man ist, man muss schon so ein bisschen diesen Touch haben, dass man die Zeit mag, die Klamotten, das ganze Gedöns drumrum und sonst gibt einem weder die eine noch die andere. Es gibt sogar eine Verfilmung die das Ganze so auf die MTV-Zeit bringt. Habe ich nur Ausschnitte gesehen auf YouTube und das sieht ganz, ganz schrecklich aus. Also so richtig schlimm. Okay. Die Geschichte ganz kurz zusammengefasst, weil wer sich das jetzt hier anhört, der hat entweder das Buch schon mal gelesen, eine der Verfilmungen gesehen oder jetzt die neueste Verfilmung gesehen. Deswegen, wir reißen das nur ganz. Es geht natürlich um Heathcliff und Cathy, die zusammen aufwachsen und eine Art Liebesbeziehung aufbauen, wenn man das jetzt mal so nennen will, so lassen wir es einfach mal im Raum stehen. Und diese Beziehung geht im Buch immer deutlich weiter als in bisher allen Verfilmungen und reicht nämlich bis zu den Kindeskindern hin. Was Emerald Fennell daraus gemacht hat, ist dann schon wieder etwas ganz anderes, was Besonderes, denn Emerald Fennell ist ja einfach besonders. Ich bin großer Fan von Promising Young Woman und konnte mit Saltburn nicht so viel anfangen.
Okay. Ja, ich weiß nicht so richtig, wie wir uns dem jetzt hier nähern, weil ich finde das alles super spannend, faszinierend. Ich muss halt sagen, dazu gestehen, dass ich als großer Kunstbanause offensichtlich noch nie was vorher davon gehört habe, bevor ich zugeschissen wurde seit Anfang des Jahres mit diesen Produktionsfotos und der Skandal und oh Gott, Jacob Elordi und Margot Robbie, haben sie es wirklich am Set getrieben? Sie sind co-abhängig voneinander, oh mein Gott. Und Emerald Fennell ist ja für mich eher eine Red Flag. Also Promising Young Woman ist für mich 90% ein richtig toller Film, reißt ja mit den letzten 10% aber mit dem Arsch voll wieder ein. Ich finde das ein ganz problematisches Ende. Hatten wir schon mal irgendwann. Saltburn war für mich so ein wunderschöner TikTok-Albtraum. So, oh, guck mal, er hat in die Wanne gewichst. Ich muss es auslecken. Close up. Er tanzt nackt durch die Villa. Toll, oh Skandal. Und alle reden drüber. Das war für mich so ein bisschen gewollt. Ich finde, die Frau ist immer sehr, sehr gewollt. Also die kann was. Also total gut. Und ich verstehe auch, hat die nicht sogar ein Drehbuch-Oscar bekommen für Promising Young Woman. Aber genau den Teil, den sie vom Roman abgeändert hat, fand ich halt scheiße. Anyway, deswegen, ich dachte so, das wird mein größter Albtraum, dieser Film. Und dann habe ich aber erstmal, dann kommt natürlich irgendwann das Element der Neugier hinzu. Was ist denn da? Warum laufen denn alle Sturm? Warum ist jetzt was Jacob Elordi Whitewashing hier? Was? Ich verstehe es nicht. Und warum haben die alle so komische Klamotten an? Ist das nicht hier? Das passt doch gar nicht in die Zeit. Und warum sieht das irgendwie so faszinierend aus? Diese Bilder. Das ist irgendwie hat mich das bekommen, weil ich bin ja hier und da gehe ich mal ins Kino und bin halt diesen Trailern ausgesetzt. So, und dann habe ich euch gefragt. Ja, guckt das jemand? Und alle so, ne. Und auch du, ne. Und da habe ich gesagt so, na okay, alles klar, ich wage das Experiment. Dann hast du irgendwann doch gesagt, du pass auf, ich finde das so interessant. Und ich habe erst jetzt wirklich im Nachgang von diesen ganzen Verfilmungen und alles, ich habe wirklich, das für mich stand wirklich nur dieses Emerald Fennell-Ding im Fokus. Und ich habe das jetzt alles im Nachgang erst erfahren. Und ich kann es verstehen, was da draußen passiert ist. Aber irgendwo finde ich es auch maßlos übertrieben. Und das ist so mein Bezug dazu. Also ich kann wirklich nur was zu dem jetzt hier sagen, also zu Wuthering Heights von 2026 eben und eben der Verfilmung mit Ralph Fiennes. Die habe ich mir gestern noch reingeprügelt, weil ich erfahren habe, dass wir denn heute diesen Cast hier aufnehmen. Und ansonsten lässt mich das völlig kalt.
Ja, aber wenn dich das sonst völlig kalt lässt, hast du ja sogar vielleicht mehr Spaß gehabt, weil du einen freieren Blick hattest. Und einfach, du konntest einfach reingehen und sagen, na, dann lass mal gucken, was sie daraus gemacht hat. Das Internet ist tatsächlich voll mit allen möglichen Sachen. Mir war klar, dass Fennell das stilistisch mit starken, provokanten Sachen irgendwie aufmischen wird. Das war mir klar. Du nimmst nicht dieses Buch und läufst dann durch die Gegend und sagst, ich habe das mit 14 gelesen und dann immer wieder und das ist mein Lieblingsbuch und bla und blub, um dann nicht hinterher, so, ne, siehe Badezimmer-Szene, die du gerade beschrieben hast. Also in diesem Wuthering High muss gepimpert werden und das nicht zu knapp. Und das war mir von Anfang an klar. Die Frage war halt nur, erzählt sie es denn wenigstens irgendwie geschickt und traut sie sich Dinge, die sich bisher andere noch nicht getraut haben? Und ich bin jetzt auch weit weg davon, dass ich alle Interpretationen gesehen habe. Aber was ich schon mal sagen kann, ist, auch sie traut sich genauso wenig oder genauso viel wie alle anderen bisher auch. Sie macht es halt 2026 gerecht, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist auch, du hast gerade TikTok gesagt, das ist auch ein Film für die Generation irgendwie TikTok. Das ist für die schnelle Generation, das ist für die Generation, die auch Wert darauf legt, dass zum Beispiel eine Charlie X CX hier den Soundtrack gemacht hat, der mir nicht viel gegeben hat, bis auf den Opener mit John Cale, der meiner Meinung nach die Stimmung von diesem Film auch gut einfängt. Was mir viel mehr gefallen hat, war der Score wiederum von Anthony Willis. Da redet kein Schwanz drüber, sollte man aber, denn der ist genau das, was dieser Film da braucht. Wenn du den noch nicht gehört hast, dann mach
doch,
das mal.
Doch, ich war nämlich tatsächlich sogar verärgert, weil ich den Soundtrack im Kino auch, ich fand den bemerkenswert. Ich dachte, okay, krass, was hat denn Charlie XRX oder wie sie heißt da hingezimmert? Ja. Und dann höre ich mir das an, da sind nur so schräge Popsongs drauf. Ein paar ganz gute sind da, aber ja, also wir reden hier wirklich vom Score und nicht vom Soundtrack.
Ja. Ja, für mich ist der Film sehr problematisch. Mir hat er nicht gefallen. So, ne, können wir direkt sagen. Mhm. Also diese Neuinterpretation verfehlt in meinen Augen den Kern der literarischen Vorlage so deutlich, an einer wichtigen Stelle, dass ich damit einfach nicht klarkomme. Und dabei geht es nicht darum, dass ich dann auch einer von denen bin, die sagt, nee, das Buch, das muss man so verfilmen. Das ist ja Quatsch. Ich meine, wir andauernd, wenn Filme nach Büchern verfilmt wird, musst du Sachen ändern, du musst Sachen kürzen. Du schmeißt 10 Leute in eine Person, weil du erzählerisch aber das eine mit rüberbringen willst und die Geschichte dadurch aber trotzdem nicht irgendwie verwässern möchtest etc. und sowas. Und jede Adaption soll ja auch seine eigenen Akzente setzt. Das haben frühere Verfilmungen ja auch schon immer gemacht. Die haben sich Freiheiten genommen. Aber für mich ist eben entscheidend, was verändert wird. Und der Roman ist eben keine klassische Liebesgeschichte, sondern eine düstere und zerstörerische Studie über Besessenheit und Macht und soziale Ausgrenzung noch ganz, ganz wichtig. Und natürlich so eine richtig, richtig tief toxische Beziehung zwischen Catherine und Heathcliff. Und dann rumzulaufen und zu sagen, the greatest love story ever made. Und ich tue das in Tütelchen, damit ich nicht irgendwie gezwungen bin, das Buch zu verfilmen. Das sind so blöde Sachen. Das hat die Vorlage von 39 schon gemacht. Und da hat es gepasst, weil die 39er-Verfilmung natürlich so klassisches Hollywood ist, ne? So richtig großes Tarams-Hollywood. Super stark romantisiert. Ganz viele Figuren fehlen. Und die Geschichte der zweiten Generation fehlt auch da ganz komplett. Aber da erwartest du das auch nicht. Das Schwarz-Weiß von 1939, mit einem großen Orchester-Score. Da ist dir doch klar, dass das nicht das Thema sein wird. Und ich dachte halt eben, sie wird in ihrem 26er-Film eben nicht rumlaufen und irgendwas über eine Liebesgeschichte erzählen, sondern entlarvt das als die destruktive Kraft, die es einfach ist. Und das tut sie halt leider nicht.
Ja, das ist alles wahr. Ich glaube auch. Bevor müssen wir einfach mal allgemein auch sagen, wir spoilern jetzt hier, ne? Also Sirene hin oder her, hier wird, es ist ein Spoiler-Talks, deswegen seid ihr hier, lebt damit. Also, ne? Und offensichtlich außer mir weiß ja sowieso jeder, was da in dem Buch passiert, also von daher draufgeschissen. Ich finde auch, und das ist ein ganz großer Aspekt des Films, das Marketing ist problematisch. Alles um diesen Film, wir hatten das letztens auch bei Marty Supreme ja schon besprochen, dass Marketing teilweise ein bisschen zu weit geht und offensichtlich hat es dort funktioniert. Er hat über 150 Millionen eingespielt und sein Budget fast dreifach, ne, drin. Aber das auf welche Kosten? Und ich muss ehrlich sagen, der Film hat mich in so vielen Sachen einfach so abgeturnt im Vorfeld. Also ich habe das auch mitbekommen mit den Tüdelchen, die Bilder und alle die Interviews, was die da für eine Scheiße erzählen. Ich habe mich so ein bisschen unangenehm an die ganzen Wicked 2 Interviews erinnert gefühlt, wo die da sitzen und total auf Droge irgendwie in den Himmel gucken, weil da ein Flugzeug langfliegt. Das hat nichts mehr, also ich finde das sehr irreführend. Und diese Greatest Love Story, ich sehe das halt nicht. Und jetzt auch, wo du es bestätigst, und ich meine, klar, so ein bisschen habe ich mich auch reingelesen und in dem Stürmische Leidenschaft, so heißt der ja von 92, Ich fand den grausam langweilig, den Film tatsächlich. Das einzig Gute an dem ist, dass Steven Spielberg in Ralph Fiennes irgendwas gesehen hat und ihn dann als Amon Göth gecastet hat. Aber für mehr ist der Film meines Erachtens nicht zu gebrauchen. Und da ist es halt nun auch so, dass das ja alles sehr, sehr düster ist. Und ich finde, diese Aspekte sind hier auch drin, aber also meine Fresse, wir waren im Kino, da waren ganz viele Ladies, die hatten Bock auf Ladies Night. Ich war wirklich, glaube ich, der einzige Kerl, also das wollte ich jetzt nicht mal irgendwie beschönigen. Und weil die alle dachten, ja geil, Romeo und Julia. Und die Stimmung war nicht gut am Ende des Films, das kann ich schon mal sagen. neben mir ist halt ein fast kollabiert vor Trauer. Und das ist halt wirklich, es ist ja auch echt heftig, was da in diesem Buch und also in der Story halt so alles passiert. Und wie du schon sagst, irgendwo ist Liebe ja ein wichtiger Motor für das Ganze. Also eine Liebe, die nicht sein darf und ein großes Missverständnis. Und das finde ich auch toll. Und ich finde auch, dass diese Szene, die war fast deckungsgleich, zumindest in der 92er und als auch hier drin, ne, als Heathcliff dann Katie belauscht und ja, und dann denke ich mal, dann wie sich das dann alles so weiterentwickelt hat. Also dieser zentrale Motor Liebe ist ja dann da und das Destruktive ist auch, finde ich, hier völlig drin und ich habe halt überhaupt nicht damit gerechnet. Ich habe eigentlich gedacht, Wuthering Heights ist ein experimenteller, also quasi wie Romeo und Julia, der damals von Baz Luhrmann ja auch ein sehr abgedrehter Film war, aber die Story an sich ist ja auch sehr bitter. Und sowas habe ich hier halt erwartet und deswegen halt schrille Kostüme und sowas, aber dass hier eigentlich alle Menschen abgrundtief egoistisch, bösartig und eigensinnig handeln und der wirklich auch auf viele, viele Schattenseiten eingeht, also hier hat ja wirklich jeder fast einen Treffer weg, damit habe ich nicht gerechnet und ich muss halt, deswegen kann ich auch schon mal anteasern, das hat mir auch sehr gut gefallen, aber ich glaube nicht, dass das die Leute halt erwarten, die sich in diesen Filmen rein verirren und ich verstehe auch nicht so richtig, wenn das Ding nicht Wuthering Heights heißen würde, die hat so viel rausgenommen. Die hätte hier einen ganz anderen Film machen können, den wahrscheinlich alle gefeiert hätten. Warum begibst du dich dahin und machst so einen Skandal auf? Also kannst du dir das erklären?
Naja, warum? Das ist genau der Grund. Also da bin ich mir ganz sicher. Ne? Nenn es nicht Wuthering Heights. Was genau soll das bewirken? Ragebait, weil das ist die Art von Marketing, die es heute braucht. Die Leute haben die Aufnahmespanne von einer halben Fliege nur noch mittlerweile und deswegen wird durch dieses Ragebait eben gerechtfertigt, dass sie hier eine Fanfiction, die sie als Teenie irgendwie sich erdacht hat, verfilmen durfte. Sie hat die Kohle gekriegt und immer ran. Wir haben noch gar kein Wort darüber verloren, dass das Casting auf jeden Fall schrecklich ist und falsch.
Erklär mal.
Sie traut sich People of Color zu platzieren, aber bitte schön nicht in der Leadrolle, wo sie hingehört eigentlich.
Das ist sehr kalkuliert, oder?
Ja,
ich meine, Ralph Fiennes ist jetzt auch nicht unbedingt schwarz, aber der wird zumindest immer Zigeuner in dem Film genannt. Naja.
Ja, genau, das muss man der Fairness halt schon mal sagen. Und es gibt auch nur eine Verfilmung, die ist von ich will nicht lügen, ich glaube 2011. Die traut sich tatsächlich einen jungen Schwarzen in die Hauptrolle zu setzen und das passt auch. Aber ja, genau wie er beschrieben ist. Jetzt kann man natürlich sagen, reg dich doch darüber nicht auf. Nee, okay, dann regen wir uns darüber nicht auf, aber dann explizit People of Color einzusetzen oder von anderer Herkunft, um wiederum andere Rollen zu verkörpern und diese dann so umzuschreiben, dass Nelly plötzlich zum Beispiel auch als böser Charakter wahrgenommen werden kann. Das hat sich für mich nicht erschlossen. Dann lässt sie halt wiederum auch noch wichtige Charaktere komplett weg, die in dem Buch natürlich eine wichtige Rolle spielen. Das ist mir so, also mir hat hier einfach diese destruktive Dimension gefehlt. Die ist hier zu glatt. Die Beziehung wird irgendwie ästhetisiert, erotisiert vor allem. Und emotional überhöht. Statt irgendwie psychologisch abgründig zu sein und das zu betonen, setzt der Film halt massiv auf, erstmal auch auf Optik, also die Kostüme, wie die Räume ausgeleuchtet sind, dass Plastikfolie 1847 offensichtlich eine geile Nummer war und damit ganze Räume ausgestattet werden.
Und Aquarienblumentöpfe, toll.
Und Aquarienblumentöpfe, genau. Und das ist auch alles fein. Optisch gibt das was her, aber es verschiebt halt alles zusammen. Immer nur diese Kernaussage. Aus einer Geschichte über toxische Abhängigkeit wird eine konsumierbare, visuell schön dargebotene Liebesfantasie. Und so wird sie auch beworben. Und das wirkt eben weniger wie eine kritische Auseinandersetzung, die ich von ihr schon tatsächlich erwartet hätte. Und ist einfach, das ist ein Marketing-Ding. Die hat sich jetzt irgendwie diese, sie vermarktet das als intensive Leidenschaft und das ist rebellisch. Ja, die beiden sind, ja, sie wissen, sie sollen nicht und dann doch und das finde ich halt doof. Ich finde auch, und das muss man der Fairness halt aber sagen, es war ja so ein Clou, dass die Sets so gebaut sind, dass der arme Jacob Elordi mit seinen 2,88 Meter, was der da ist, keine Ahnung, dass der sich die ganze Zeit bücken musste. Und so läuft er halt auch durch den Film. Ich persönlich finde das halt einfach, es ist kein geiler Move, weil was soll uns das denn an dem Charakter irgendwie, das soll unterstreichen, dass er da immer nicht hingehört oder was? Weiß ich nicht. Eigentlich sind die beiden Teenager, wenn das meiste passiert. Und man kann jetzt viel sagen über Margot Robbie, aber ein Teenager ist sie nicht. Nicht mehr. Mir ist noch nie so aufgefallen, dass sie älter wird als wie in diesem Film. Und ich meine das gar nicht böse. Ich liebe Margot Robbie. Ich finde die toll. Aber hier nicht. Und das finde ich alles super, super enttäuschend. Der Roman ist unbequem und es hätte ja auch ein geil unbequemer Film werden können. Und da hätten sich genauso viele Leute aufgeregt, das ist ja auch ganz klar, ne? Aber wenn man die zweite Hälfte vom Buch vorhat und weiß, dass sie noch nie einer wirklich verfilmt hat, dann wäre das doch der Angelpunkt. Also ich meine, selbst bei Pitchen würde ich das sagen.
Teil, man weiß das ja nicht.
Nee, das glaube ich nicht. Also so funktioniert das dann wieder nicht. Ja. Also, ich habe halt den Eindruck, der Film ist extra mit Antrieb, mit volle Wucht auf junges, trendbewusstes Publikum zugeschnitten. Deswegen Instagram und alles Mögliche ist total vollgeschissen davon. Der ist visuell überstilisiert, mit einem Fokus auf provokative Erotik natürlich wieder. Also hier wird ja auch nicht normal gebumst, sondern hier wird immer gebumst mit ein bisschen Kink. Weil so war das wohl damals. Die hatten halt keinen Fernsehen. Deswegen musste das beim Knattern immer ganz... Und es spielt im Buch natürlich überhaupt gar keine Rolle. Da gibt's keinen Sex im Buch. Und das hätte hier auch gar keine Rolle spielen müssen, weil es darum nicht geht. Ja. Und das ist für mich so knallhart kalkuliert zeitgeistig. So als wäre die komplexe literarische Vorlage, die das nun mal hat, einfach für Gen Z kompatibel in so ein Dark Romance Manga umgeschrieben worden und den haben sie dann halt verfilmt. Also für mich sorgt es halt für dieses ganze überflüssige Gesexel in dem Streifen, dass ich wirklich gar keinen Spaß damit hatte. Ich reg mich aus den falschen Gründen auf, nicht weil die da bumsen, sondern wenn, dann macht das wenigstens irgendwie geschickt und baut es ein, wenn du es dann einbauen willst. Aber hier ist es einfach nur, um darüber hinwegzutäuschen, dass die Kernsubstanz hier verloren geht. Und das fand ich halt irgendwie nicht so richtig geil.
Okay. Ja, also einige Punkte. Also du hast gesagt, das ist eine dunkle Liebesfantasie. Finde ich halt gar nicht. Also das will das Marketing. Den Frauen im Kino verkaufen, die schockiert waren und traurig, was da am Ende des Films passiert. Mhm. Aber das ist es nicht. Und ich, wie gesagt, ich weiß nicht, warum sie diesen Weg gegangen ist, das zu erzählen. Ich finde das aber prinzipiell zu erzählen völlig okay. Und ich finde diese Art, und ich finde auch Sex ist in diesem Film nicht irrelevant, weil er... Also erstmal habe ich mit was völlig anderem gerechnet. Der Film wird ja zu einem Softporno gemacht im Internet von vielen Kritiken. Ist es nicht. Hier wird 3-4 Mal geknattert und die gucken da BDSM-Szene zu. Also da kriegt eine Frau ein Pferdegestell drüber gezogen und so. Ich finde das auch nicht unrealistisch als jemand, der viel Sachen auch oder auch gerne mal guckt, Sachen, die im Mittelalter spielen. Die Leute hatten, ja, wie du auch schon sagst, tatsächlich Langeweile und Gelüste. Die haben sich nicht da immer... keine Ahnung, also das Bordell gab es damals auch schon und da war auch das war ein sehr dreckiger Ort, wo viele komische Sachen passiert sind. Das kaufe ich dem Film schon ab. Also das ist jetzt nicht das ist nicht das, was dem Film, den aus der Zeit fallen lässt. Und ich finde, wenn die beiden Sex haben, also ich erinnere mich beispielsweise an die letzte Szene in diesem, weiß nicht, Speisesaal auf dem Tisch da und sowas. Das ist, da merkst, das ist so eine richtig unangenehme Art von Sex, die da haben und wo du auch so denkst, das erzählt gerade sehr viel auch über die Machtdynamiken generell. Und dann hast du aber die Szenen, wo die da in der Kutsche so rummachen und auch die sind dann sehr eingeengt und irgendwie so clever auch erzählt. Also was ich damit sagen will ist, ich finde das hier okay, meistens, weil es was über die Charaktere und deren Machtdynamiken aussagt. Und es ist irgendwie 3-4 Mal und das sind, weiß ich nicht, vielleicht 5, 6, 7 Minuten in dem ganzen Film. Also es ist kein Softporn. Mhm. Geht deswegen nicht ins Kino.
Nein, auf gar keinen Fall. Also,
das würde ich mal sagen.
Deswegen, ja. Aber trotzdem,
was also auf die Laufzeit gerechnet auch, ne?
Auf die Laufzeit gesehen und auf die Tatsache betrachtet, dass keine einzige Szene davon den Film irgendwie wertiger macht oder die Geschichte vorantreibt, ist selbst das, was sie da machen, das bisschen eigentlich schon noch zu viel.
Das ist wahr. Man hätte es auch weglassen können. Aber wie, ich meine, was ich dann eher weggelassen hätte, wären sind Close-ups von Schnecken oder kaputten Eiern oder irgendwas, wo ich mir denke, da soll jetzt so eine Art anrüchige
Finger im Fisch.
Schön den Finger im Fisch. Ich meine, das sind coole Szenen. Die brennen sich ja auch irgendwie ein. Aber das ist dann tatsächlich, das ist das für die, wo du sagtest, die junge Generation, die einen Skandal will. Da bin ich auch voll bei dir. Der will ein bisschen die Ellenbogen ausfahren, aber offensichtlich bin ich die junge, trendbewusste Generation, weil mich hat vieles daran sehr angesprochen. Aber ich muss halt auch wirklich sagen, weil ich das nicht erwartet habe. Ich gehe jetzt mal ganz kurz ein paar Sachen durch. Also erstmal finde ich, das ist ein absolutes audiovisuelles Meisterwerk. Den Film im Kino zu sehen mit seinen geilen Sets, dieses Wuthering Heights sieht so geil schräg aus. Es sieht auch künstlich aus, aber hier das, was hier künstlich ist, das will künstlich sein. Deswegen möchte ich es dem Emerald Fennell nicht anlassen. Das ist alles mit Absicht. Blutrote Sonnenuntergänge, die Kostüme, die hat plötzlich eine Sonnenbrille auf, wo ich da denke, so, ey, das kann dich alles so nerven. Ich verstehe das voll, gerade wenn du das Buch machst, aber ich fand es halt toll. Also ich fand es toll, dass der Film einfach so antiklimaktisch und so Sachen in mir stimuliert, wo ich da gar nicht drauf erwartet hätte, weil ich bin halt auch gar kein Fan von Kostümfilmen. Und deswegen fand ich diese Dissonanz irgendwie immer sehr erfrischend. Auch wenn sie sehr gewollt ist, aber ich habe mich da einlullen lassen. So, die Ausstattung generell super geil. Dann dieser Score hat man schon super geil. Und der Star des Films ist für mich eindeutig Linus Sandgren. Das war auch ein Punkt, wo ich sagte, okay, cool. Denn wir wissen ja, Greg Fraser kehrt nicht für Dune 3 zurück, leider. Aber und Linus Sandgren macht jetzt die Kamera in dem neuen. Da wollte ich sagen, okay, der Typ, ich meine, das ist ein sehr starker Kameramann, der hat unter anderem La La Land gemacht und so einen Schnitt, aber eben auch Swordburn, obwohl gut sah der ja aus, kann man ja nichts so sagen. So. Und ich muss sagen, der Film sieht einfach gut aus. Also das ist wirklich Kameralichtsetzung, Bildsprache. Also ich habe mich teilweise wirklich in die Frames verliebt, hinten raus. Da gibt's so ein paar geile Ideen, wie der da durch diesen blutroten Korridor geht oder einfach dieser Raum mit Margot Robbies Haut. Ey, ich finde das so geil, die Idee, und so verstörend und dann am Ende mit den Blutegeln, wie das dann alles über die, also wie das alles miteinander verschmilzt. Du merkst richtig, und deswegen gebe ich diesem Film ganz viel Credits dafür, der missbraucht regelrecht diese Vorlage, die viele Leute lieben. Nenn es mutig oder kalkuliert, ist mir völlig egal, aber er missbraucht das, um einfach so eine Art sehr abstraktes, filmisches, warum auch immer, Aufarbeiten von dieser absoluten toxischen Form von Liebe zu sein. Ich weiß nicht, warum sie das macht. Das kann ich dir nicht beantworten. Ich verstehe auch, dass das Leute nervt. Aber ich als jemand, der das gar nicht braucht, diesen Vergleich oder diesen Vergleich anders nicht ziehen kann und sich nur das auf das mich konzentrieren kann, was ich da sehe, denke mir, wie kann man auf so geile Ideen kommen? Das sind wirklich Bilder, die ich einfach so nicht erwartet hätte und die mich regelrecht überwältigt haben. Und dazu eben ist der so schonungslos und so düster auch und im wahrsten Sinne des Wortes düster. Und die dunkelsten Abgründe von Liebe und Leidenschaft werden hier offenbart, aber nicht nur zwischen den beiden, sondern auch viele andere. Also auch die stehe so symptomatisch dafür, dieser relativ simple Einfall mit diesen Flaschenbergen von dem Vater, auch wenn das wohl eigentlich der Bruder ja ist im Original, weiß ich jetzt auch nicht, warum sie es geändert haben, aber alles, die Umgebung spiegelt immer den Charakter wider. Und ich finde es alles so bemerkenswert. Also offensichtlich hat die auch auf die Geschichte gar nicht so viel Wert gelegt, als über das visuelle Erzählen, was sie hier macht. Und das sind jetzt so Vor- und Nachteile. Also du kannst das natürlich richtig geil finden. Und ja, da sage ich halt einfach, ich fand das extrem stark, dass der ausschließlich über die Sinne funktioniert. Also die Geschichte wird aufs konventionellste, einfachste, simpelste runtergedummt. Und dann hat die aber noch Weiß ich nicht, dann ist sie aber trotzdem noch so provokant, sage ich jetzt mal, zu den Buchfans und nimmt trotzdem die traditionellen Dialoge in dieses Ganze mit rein, damit man auch extrem merkt, hier passt alles vorne und hinten nicht zusammen, aber nimmt, also will aber irgendwie nur deine Sinne erreichen in allem, was da passiert. Und mich hat das alles sehr erreicht, weil das sehr bildgewaltig ist. Es ist so bildgewaltiges Blockbuster-Arthouse-Kino und konnte mich da in diese Bilder und in diese Stimmung, die dieser Film durchaus kriegen kann, total fallen lassen. Aber dass die sich so, dass die das nur als Steigbügelhalter für ihr Filmexperiment hier nimmt, das Ganze. Ja, weiß ich nicht. Ich kann dieses künstlerisch nicht nachvollziehen, aber als jemand, der die Buchvorlage nicht kennt, beziehungsweise sich wenig dafür interessiert, ist das halt kein Minus, kann ich das halt leider nicht als Minuspunkt bewerten und ich hoffe, du verstehst mich da. Das, was die Bilder emotional in mir auslösen, hat mich total getriggert. Und ich muss tatsächlich so weit gehen, oder muss, oder ich möchte, oder wenn wir jetzt in der Top, also wenn wir jetzt sagen würden, hier, ja, ist vorbei, wäre der auf meinem Platz 1. Mich hat der völlig überwältigt, fand den richtig meisterhaft.
Ja, also ich kann das insofern nachvollziehen, dass ich sehe schon, was visuell und ästhetisch hier gemacht wurde und da sind wirklich tolle Ideen bei. Bin ich bei dir. Ich hätte diese Ideen gerne in einem besseren Film gehabt, ganz simpel. Letztlich hängt es für mich eben davon ab, ob man die Verfilmung als eigenständiges Werk sehen kann oder irgendwie immer mit einer Adaption vergleicht und das dann bewertet. Und das ist bei mir eben der Fall, das ist bei dir eben nicht der Fall. Und insofern kannst du da natürlich vielleicht ein bisschen mehr von rausziehen. Die Diskrepanzen sind für mich einfach zu groß. Und dann frage ich mich halt immer, naja, eigentlich müsste es ein kompromissloses, toxisches, emotional kaltes Drama sein, super schwer. Das wirkt aber heutzutage nicht vermarktet und deswegen kriegen wir die Vermarktungsgeschichte, die wir bekommen haben und die kommt nochmal on top. Weißt du, wir hatten das auch bei Marty Supreme. Der Hype hat dem Film geschadet. Ja, der hätte sich anders verdienen müssen, zumindest in meiner Betrachtungsweise und so ist das hier eben auch.
Ja, warte ganz kurz, also der schadet nicht den Besucherzahlen, weil das funktioniert in beiden Fällen, viele werden einfach genau deswegen super enttäuscht sein, weil auch die Leute, die das Buch vielleicht nicht kennen oder mal oder gehört haben, das ist so die Outline für große Liebesdramen. Ey, wirklich, ich meinte das ernst. Die Stimmung im Kino war nicht gut, weil die Leute einfach alle gedacht haben, ich dachte, die lieben sich und das ist so ein bisschen anrüchig, aber die stirbt ja. Und das war übelst krank alles. Also du weißt, du hast richtig gemerkt, das ist nicht der Film, den die Leute erwartet haben. Bei mir ging das halt auf, weil ich auch einen an der Waffel habe, so weißt du. Aber die meisten Casual-Watcher gehen da rein und wollen einfach ein Liebesdrama. Und das ist dieser Film nicht. Und ich verstehe es halt nicht, weil es ist doch im Kern so eine simple Story. Nimm ein paar Elemente weg, nenn's anders, fertig. Und dann stehe einfach dazu, dass du halt genau so eine Art Film machst. Also das ist halt wirklich etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Aber du sagst wohl, das ist wahrscheinlich alles mit Kalkül, ne?
Um diesen Skandal zu haben. Ich glaube schon. Wenn du die Adoption, die normalerweise eine gewisse kalte Härte haben müssen, in eine glamouröse Liebesgeschichte verwandelst. Und selbst wenn es nur auf dem Sticker ist, weil das ist ja gerade die Tatsache, das ist ja gerade das, was du mir sagst. Du saßt im Kino mit Leuten, die reagiert haben. Ich saß im Kino alleine. Das spricht auch nicht gerade dafür. Ne? Dann geht halt eben nicht nur die Tiefe verloren, sondern eben meiner Meinung nach eine gesellschaftliche Relevanz der Vorlage. Und das ist halt schade, weil jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn du eine Buchverfilmung siehst von einem Buch, das du nie gelesen hast, und da siehst du einen Film, im Idealfall macht es was mit dir und vielleicht willst du dann das Buch lesen. Weißt du, willst richtig tief eintauchen. Ja. Ich glaube aber nicht, dass jemand, der das hier gesehen hat, sagt, jetzt will ich aber wissen, wie ist das Buch. Dass man dann sowas wie, du hast ja gerade gesagt, der Vater und der Sohn und so. Ja, hier sind Vater und Sohn, weil Sohn komplett gestrichen wurde, in eine Person vermengt wurden. Jetzt kann man sagen, das ist natürlich erstmal der Art von Kürzung geschuldet, die das Ganze einfach mal hinnehmen muss, weil es eine Buchgeschichte ist, ja klar. Aber es macht halt etwas mit dem Original. Also im Original ist Mr. Earnshaw halt ein sympathischer, liebevoller Mensch, der eben Heathcliff aufnimmt und ihn nicht schlecht behandelt. Das macht sein Sohn. Und der Sohn ist komplett gestrichen worden. Aber weil das der Sohn macht, und das ist halt eben, das macht halt dann später wieder Sinn, denn weil der Sohn dann Heathcliff so schlecht behandelt, trägt es Heathcliff auch in die nächste Generation und kann nicht loslassen. Ja, genau. Das ist ein rachsüchtiges, blödes Arschloch und das geht hier leider auch verloren. Hier sind die beiden, die sind nicht schlimm genug. Ja, im Original ist das Ganze ja auch eine angedeutete Geistergeschichte. Also wir haben ja zwei Erzähler. Wir haben Mr. Lockwood, der in das Anwesen zieht, nicht genau weiß, was ist die Geschichte davon. Und der hat eine Geistervision von Casey, die eben rein will ins Zimmer. Und er spricht dann Nelly drauf an. Und Nelly erzählt ihm die Geschichte des Hauses von Catherine und Heathcliff. So. Und das ist ja alles hier, wir sehen das ja alles. Ja, Heathcliff kommt mit dem Vater nach Hause, da ist die, da ist das und dann wachsen die beiden zusammen auf. So ist es halt im Buch nicht und das ist auch gar nicht schlimm. Man, wie gesagt, ich habe am Eingangs schon gesagt, man muss das nicht immer alles eins zu eins übermitteln. Es ist halt eben so, dass wenn für mich geht diese Kernsubstanz flöten, das finde ich sehr, sehr schade. Ich hätte gedacht, wenn sich jemand das traut, das mal richtig düster und gemein zu erzählen, dann sie, das tut sie halt eben nicht. Ja, und ich bin am Ende etwas versöhnt, denn die Todesszene von Catherine, die ist optisch wirklich ein Leckerbissen. Das kann man nicht anders sagen.
Ja,
also,
total.
Das ist wirklich gut und das ist auch Konsequenz, dass sie da nichts dran getan hat. Weil danach quasi entwickelt sich im Buch natürlich der zweite Teil vom Drama, der genauso eine Wucht hat und genau eine Wichtigkeit, genau dieselbe Wichtigkeit hat, aber die Liebesgeschichte ist beendet.
Mhm.
Und das ist ja auch der Grund, warum die meisten, also warum es keine Version, keine filmische Version davon gibt, weil viele würden dann sagen, naja, der Romeo und Julia Aspekt, der ist aufgebraucht, der ist vorbei. Dass der Typ dann sauer ist und schlecht gelaunt, weil seine Liebste gestorben ist, ist klar. Also wird damit dann gerechtfertigt, vielleicht, was er noch so alles macht. Ah, ich finde es halt so ein bisschen.
Ist schon eine schräge Geschichte auch, einfach auch dramaturgisch.
Ja,
ist es schwer zu verfilmen. Also
volles Brot.
Du nimmst die Hauptfigur weg und ich finde das auch krass. Also deswegen ist es vielleicht auch so so eine starke Geschichte auch so, ne, weil das vielleicht auch damals sehr sehr unüblich war. Ich meine, du hast jetzt wie gesagt. Jetzt verstehst du auch, warum ich es nicht unbedingt lesen möchte, ja? Weil ich würde mir dann dadurch wahrscheinlich den Film auch ein bisschen kaputt machen. Muss ich mal gucken. Und wie gesagt, den 92er-Film, da kommt das ja genauso vor, am Anfang auch mit dem Geist und so. Ich fand das jetzt aber auch nicht so gelungen, da die gleiche Figur zu casten als Tochter. Ja. Also das hat auch ein bisschen merkwürdig gewirkt dann am Ende des Tages.
Naja, der 92er-Film leidet an der Tatsache, dass er 92 rausgekommen ist. Filme aus den 90ern leiden anders als Filme aus den 80ern, 70ern, 60ern.
Wir leiden vor allem, ja.
Das ist wir leiden oft. Was man dem 92er wirklich hochhalten muss, ist, er zeigt Teile von Heathcliff, die nah am Roman sind. Wir sehen hier einen düsteren, toxischen, bösen Menschen einfach. Vieles andere ist dann auch wieder, kann ich total verstehen. Also es ist die buchgetreueste Verfilmung, wenn man das mal so nennen will. Es ist jetzt aber deswegen nicht gleich die beste, ist ganz klar. Ja. Also dann würde ich schon eher sagen, dann gibt sich der 39er-Version mal hin, weil man da am ehesten noch verschmerzt, wenn das eine so ist und das andere so. Eher noch, als wenn man so einen Ralph Fiennes sieht, den man jetzt zuletzt in Bone Temple gesehen hat und den man als M kennt und dem, weißt du, das ist so ein bisschen.
Na ja, gut, er ist nicht das schwierig. Problem unbedingt. Er ist noch mit das Beste.
Nee,
er
ist nicht das Problem, aber es ist auch so.
Ja,
ich verstehe schon, was du meinst. Er hat natürlich auch seine Schwächen. Er ist.
Ja.
Also ich habe nicht erwartet, dass es ein Film ist, der mir wahnsinnig gefallen wird. Ich habe natürlich auch am Rande mitbekommen, dass er viel Mecker kriegt, dass er viel Mecker eben fürs Casting kriegt. Ich glaube auch, das Casting ist nicht gut. Ich sage jetzt ja dabei nicht mal, dass das Casting nicht gut ist im Sinne von, wenn du es machst, dann mach es richtig. Also wer schwarz sein soll, soll schwarz sein oder braun oder khaki, mir Wurst. Ja, das meine ich gar nicht damit, sondern einfach, ich glaube tatsächlich, dass die beiden Hauptcharakter schlecht besetzt sind. Die spielen nicht gut. Und ich habe Margot Robbie noch nie so schlecht spielen sehen wie in diesem Film. Und ich glaube, sie ist auch deutlich zu alt. Was noch, es hätte noch viel entscheidender alles knallen können, wenn du jüngere Menschen gehabt hättest, weißt du? Jüngere Menschen, wo du weißt, die sind in, aber ich meine, wir erzählen eine Geschichte, die spielt 1850. Da bist du mit 13 erwachsen.
Ja, klar.
Mit 16 heiratest du und mit 22 nibbelst du ab, wenn du Pech hast. Ja, und uns dann eine Frau, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist oder sowas, aber wir sehen, das passt.
Sie ist in ihrem 35 oder so und er ist Ende 20. Also es ist nichts, was irgendwie nicht geht, weil Jacob Elordi finde ich auch relativ, also der wirkt schon 10 Jahre älter in dem Film hinten raus, aber ich kann es auch nicht nachvollziehen, kann mich auch am Ende des Tages nur, also die simple Antwort wird sein, es ist ihr scheißegal. Sie wollte zwei Stars, die und allein mit dem Casting schon polarisieren. Und ich finde auch, die haben gar nicht so
richtig. Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, dass Margot ja auch Geld reingetan hat in das ganze Ding. Das ist ja
das mit kommt ihrer noch dazu.
Genau.
Und ich glaube aber auch,
ich glaube schon.
Die an sich machen die, du sagst ja, die spielt sehr schlecht. Finde ich gar nicht so sehr. Ich finde, die spielen halt alle sehr unrealistisch. Also das ist sehr theatralisch. Also es ist wie ein Theaterstück. Und Emotionen werden hier nur in so großen Gesten rübergebracht. Und sie kann ja eigentlich so geil nuanciertes Schauspiel auch allein. Also das ist ja so eine, das ist Margot Robbie in Babylon so. Das war ja eine Wucht, was die Frau da hingeschmissen hat. Bei Jacob Elordi kann ich noch nicht genau sagen, aber er ist jetzt, auch wenn du ihn als Creature jetzt nicht so gut fandst, aber es war eine sehr körperlich subtile Rolle. Also er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er mehr kann, außer grimmig gucken und in der Ecke stehen. Also dass er da einfach auch so eine gewisse Körperpräsenz reinlegen kann und auch so ruhig spielen kann. Ich glaube, man hat denen gesagt, hier, pass auf, stellt euch vor, vorne sitzt, seid es im Broadway und da vorne sitzt das Publikum und die müssen das mitbekommen. Also wenn ihr sagt, ihr liebt euch, dann schreit euch bitte an und packt euch am Korsett und hebt euch hoch und macht also alles so überlebensgroß. Und dadurch wirkt es halt auch so ein bisschen, man könnte auch sagen, billig manchmal, aber wenn du dann halt wieder schon die angesprochene Plastikfolie und alles andere siehst, ich finde es rund. Also hier, es ist halt immer die Frage, geht das ganz auf, das Konzept? Gerafft das jeder? Ich raff es, ich weiß nicht, warum sie das alles künstlerisch so gemacht hat. Und das ist auch eine Frage, die vielleicht ist das alles Kalkül, vielleicht hat sie es so gefühlt. Vielleicht hat sie die Geschichte auch ganz anders interpretiert immer. Das ist alles ihr gutes Recht. Das ist, ne, wie viele Buchverfilmungen haben wir schon gesehen, die alle in eine völlig andere Richtung tendieren. Aber ich finde alles, das hätte nicht sein müssen, weil ich finde einfach am Ende des Tages, dieser Film, dieses ganzen Skandal und sowas, die lenken viel zu sehr davon ab, dass hier eigentlich künstlerisch echt viel Hirnschmalz reingeflossen ist. Hier ist kein Bild zufällig entstanden. Hier ist kein Kostüm zufällig entstanden. Überleg mal die Beerdigungsszene. Wie diese Kostüme von Margot Robbie, wie die da aussehen, auch die Bilder, die Landschaften. Also hier ist so viel Brillanz in diesem Film. Der ist ja nicht durch Zufall irgendwie, ja, wir müssen das hier. Nee, das ist alles aufeinander abgestimmt, durchkomponiert, könnte man sagen. Und das kann ich honorieren und wertschätzen. Und ich verstehe halt nicht, wenn man solche Ansprüche hat an den Film und das so teuer macht und so viel an echten Sets und so viel Art-Design und sowas macht. Also das muss ja alles durch so viel Hände gegangen sein, warum man dann sagt, ja, pass auf, wir nehmen hier alle Elemente aus dem Buch raus und wir erzählen jetzt hier eine toxische Liebesgeschichte, das war's. Also für mich hat das funktioniert, weil das die Story, ich habe irgendwann die Story völlig ausgeblendet, ne? Sag ich ja, der hat mich nur über die Sinne erreicht, der Film. Und das schafft er wohl. Aber ich verstehe das total, dass wenn du das weißt, was das eigentlich für eine Wucht hat, diese Geschichte, wie viel Trauer da drin steht und dass das auch, ne, wir hatten das mal bei hier, In the Mood for Love, die berühren sich nie wirklich und du führst die ganze Zeit aber diese knisternde Tension zwischen den beiden. Das macht's aus, das macht diesen ganzen Film aus. Das hätte man ja hier auch machen können. Stattdessen immer schön drauf, zack, und diese Mischung aus dieser filigranen Inszenierung, die so meisterhaft ist und diesem relativ plumpen, fast schon, wie soll ich das sagen, primitiv runtergedumpten, sehr schablonenhaften Figuren, alle sind nur Schablonen, das knistert an allen Ecken und Enden. Und ich kann nur sagen, das liegt einfach nur an meiner Gewichtung, dass ich das als reines, abstraktes Bild hier sehe alles und das Buch nicht kenne, dass mich das so erreicht hat, weil der seine Emotionen nicht über Dialoge, sondern über Bildsprache transportiert. Und die Bilder gehen bei mir voll ins Hirn und voll ins Herz. Und deswegen hat er bei mir funktioniert. Aber ich kann auch nicht sagen, dass ich jetzt gern weitermachen würde und mir andere Verfilmungen reinziehen würde, weil aus bekannten, benannten Gründen schon. Also deswegen aber super interessant, auch mal darüber mit jemandem zu reden, der das nämlich von einer ganz anderen Perspektive sehen würde, wenn ich das jetzt mit einem Buch, was mir sehr viel am Herzen liegen würde, genauso nachvollziehen würde, mich würde es halt die ganze Zeit nerven. Also das, so hat sich wahrscheinlich 1984 das für die Dune-Buchleser angefühlt, als David Lynch da mit dem Mops rumgerannt ist, Patrick Stewart mit dem Mops rumgerannt ist. Keine Ahnung, es ist schräg, ja.
Es ist schräg. Ihr könnt euch euer eigenes Bild machen, der Film läuft immer noch in den Kinos. Wenn ihr mehr gucken wollt, macht euch ein bisschen auf die Suche. Es gibt 10 große Kinofilme und es gibt 11, sage und schreibe 11 Fernsehmehrteiler, die meisten aus England.
Ich werde das Original mal schauen. Das würde mich jetzt nochmal interessieren, ja.
Doch. Naja, das Original, das erste Original ist tatsächlich verschollen, ist von 1920. Das von 39 ist dann das älteste quasi, was es gibt. Es gibt Verfilmungen von 92, 98, 2009, aus auch schon 78. Die Fernsehfilme, die trauen sich auch den zweiten Teil zu erzählen. Ja, wenn euch das antriggert, macht das doch mal. Ich habe mir den Fünfteiler von 1978 schon auf die Watchlist gepackt. Ich suche danach. Die sind nämlich auch nicht alle ganz einfach zu finden. Ich hatte auch Spaß damit, das Buch mal wieder zu lesen. Ich finde auch die Geschichte generell von den Bronte-Schwestern ganz spannend, dass da so viel Kreativität in einer Familie da ist, dass alle drei Schwestern große Romane schreiben. Das war ganz charmant. Aber jetzt langt es auch und ich werde das Kapitel zuschlagen und mich anderen Kapiteln widmen, denn da kommen ja noch andere Filme ins Kino, über die wir auch noch reden wollen. Also,
so machen wir das.
Meinerseits war es das.
Einerseits auch. Danke, dass du mit mir drüber gesprochen hast, weil unsere beiden anderen Nappel, die sind nämlich voll aufs Marketing reingefallen, dachten, oh nee, so ein Kostüm-Liebesfilm-Schnulzen-Geballer, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich glaube, das ist das. Was meinst denn du? Wäre das was für ein Berg? Ich habe ihm das ja so erklärt. Ich glaube, so als jemand, der das Buch nicht kennt.
Weiß ich nicht. Ja, doch, das glaube ich schon. Ich glaube schon, dass der was rausziehen kann. Es ist ja auch nicht, das ist ja jetzt hier nicht Kostüm Downton Abbey-mäßig. Hier wird ja nichts von dir abverlangt groß. Und das bisschen dunklere und schwülstige, die fetzige Musik, ich meine, die Klamotten, die sie trägt, die passen stilistisch nicht, aber die sehen ja schon ganz witzig aus. Ja, man weiß es nicht. Also, wenn der mal irgendwann umsonst rumliegt, wird er vielleicht an einem Abend mal weggenascht von denen und hören wir da in einem Jahr nochmal was von. Das muss jetzt lang. Ich würde sagen, tschüss, ciao.
Und goodbye.
Und, bleibt spoilerfrei.
Ja, lass mal so stehen. Komm.
Ja.
Ist gut so.
Ja.
So, gut, dann.
Und hier nochmal die Outro-Musik. Ist für mich übrigens Kate Bush, Wuthering Heights, die perfekte Zusammenfassung von diesem Film. Wenn ihr weder das Buch noch den Film lesen wollt, hört euch den Song an, lest den Text, wisst ihr alles, was ihr wissen müsst.
Genau. Ja, und ich gehe mir jetzt erstmal in Slow Motion ein Brotteig kneten. Ciao.
Tschüss.